Wirklich natürlich. Das Hörlicht für alle, die Pflanzen lieben, Obst, Gemüse und.
Ja, das ist schon mal laufen. Das ist doch gut, dass du das schon mal laufen lässt.
Ja, wo laufen Sie denn hin, hat Loriot gesagt.
Ja, liebe Freunde.
Ja, wo laufen Sie denn? War das nicht so?
Ja, so ähnlich.
Aber ich dachte, du machst jetzt nochmal, während ich hier diesen langen Weg, hier diese 150 Meter vom PC zum Mikrofon gehe, nochmal so ein schönes kleines Anmoderationsintro.
Ja, ich habe, damit ich jetzt mal startklar bin, erstmal meine Socken ausgezogen.
Ja, ich bin froh, dass die Hose noch an ist, weil sonst hätte
Nein,
ich schon
gesagt, was ist jetzt los? Ja. Mit dem Barfuß ist ja nun auch eine Sache, das Gefühl ist ganz, ganz anders, dass man im Leben hat, wenn man barfuß geht.
Dass man im Leben sogar hat.
Da hast du doch auch, da machst du auch nichts anderes.
Ja, aber ich habe ja einfach meinen Körper gefragt. Und der Körper sagt halt, ich brauche immer barfuß, also wenn ich zu Hause bin, auch im Winter, und immer kurze Hose, ich habe immer kurze Hose an zu Hause, und immer ein T-Shirt. Also ich habe ein Leinenhemd jetzt, weil der Körper Leinen halt sehr gern mag als Naturstoff, weil er dann richtig schön atmen kann. Weil er einfach sagt, ich möchte diese Freiheit haben, und das ist ein riesen Unterschied. Also lange Hosen anzuziehen ist für mich ein echtes Problem. Wirklich, weil der Körper einfach merkt, wie eingeengt er ist. Ich habe mir jetzt auch so eine Leinenhosen gekauft.
Aha.
Ne, dass ich die denn, wenn ich denn mal rausgehen muss, also in die Menschheit, in der Natur ist ja kein Problem, ne? Aber wenn du mal in die Menschheit gehst, dass du dann auch nochmal eine Alternative hast zur Jeans, weil die Jeans ist ja wirklich so ein ganz grausamer Stoff. Also ich habe ja nur Jeanshosen getragen, aber wenn du jetzt wirklich diese Luftigkeit kennst und auch dieses, der Körper hat viel mehr Weite, hat viel mehr Atmen, hat mehr Kontakt zum Wind, zur Wärme, aber auch zur Kälte.
Ja.
Dann ist das wirklich wie ein Gefängnis, so eine Jeans.
Ja. Ne? Und das, ich sag mal, auf das äußere Erscheinungsbild kommt es ja auch nicht so an. Ne? So, wenn ich durch meinen Garten mit meinen Federn am Hut und die Leute sich alle wundern und ich aus Versehen dann zum Einkaufen mal den falschen Hut auf habe, passiert das eben schon mal, dass ich eben aussehe wie ein Förster.
Also wenn Leute, weil einer einen Hut trägt und da sind Federn dran,
ja.
Und da sind wie viel? Zwei Federn? Drei Federn? Naja, kommt drauf an, ne? Was er da noch dazwischen steckt.
Mehr als drei.
Ja, aber das sieht ja nicht aus, wie du hast jetzt einen Vogelhut, dass da ein Vogel wohnt.
Ja, sicher.
Also wer damit ein Problem hat, muss ich auch sagen, was interessiert mich die Meinung von solchen Leuten?
Ja, nein, das interessiert mich nicht. Nein, also aber allein der Blick. Und das Schönste ist immer, wenn wir dann da so dastehen und Kinder sind ja natürlich wissbegierig. Manchmal sind sie ängstlich. Und wenn sie mich dann sehen mit meinem Hut und den Federn dran,
ja.
Oh, dann gucken sie. Dann gucken sie, aber dann haben sie dann, wenn sie am Laufband stehen und die Eltern unruhig werden, dann sagen sie, oh, was ist das für ein komischer Vogel? Ja, Federn hat er, nur fliegen kann er nicht.
Ja, legt er Eier, ist die Frage.
Das sind ja alles Federn, die wir mit Ida im Wald gefunden haben, die sie mir dann geschenkt hat und die kommen an meinen Hut.
Na, wir waren doch auch mal beim König der Löwen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und da saß doch vor uns eine Frau und die hatte eine besondere Frisur, sage ich mal so, die so nach hinten aussah wie ein Vogelnest. Da habe ich doch dann gesagt, da wohnen Vögel drin oder sowas. Und das hatte sie doch dann auch irgendwie gehört, weil das ja wirklich ganz wild aussah.
Ja.
Also als ob da irgendwie wirklich ein Vogel sein Nest gebaut hat, so ein umhülltes Nest. Habe ich ja jetzt auch mal etwas gesehen, fand ich auch spannend, dass es einen Vogel gibt. Namen hat mein Verstand wieder vergessen. Das ist so im Dschungel und die müssen sich ja immer vor den Schlangen erwehren, weil die Schlangen natürlich immer die Eier fressen. Und der hat einen, also das hängt so als Tropfen runter, von einem Baum,
ja.
Haben auch gezeigt, wie der das baut, also der Wahnsinn. Und der hat zwei Eingänge gemacht, der hat quasi einen Fake-Eingang, wo die Schlange reingeht, aber wo nichts ist. Und einen echten mit einer Klappe, also wo der Vogel so eine Art Klappe öffnet. Und dann siehst du das und dann sagst du, ja, und also der Mensch sagt immer, wir sind die Krone der Schöpfung, ja. Also das zu bauen, und das macht der Vogel aus Naturmaterialien mit einem Schnabel.
Du,
jetzt kannst du einem Bauarbeiter mal sagen,
ja.
Der kriegt da mit dem Schnabel hin, mach mal mit dem Mund hier.
Da,
Mauer mal die Mauer mit dem Mund.
Du, und das fädelte einen im Fliegen, weil die Dinger ja immer, diese Dinger, kommen gleich auch auf den Namen, liegt mir auf der Zunge, will noch nicht raus, ist natürlich früher am Morgen nicht so einfach. So, aber Webervogel.
Ja.
Das ist der Webervogel.
Ja, aber der wohnt ja nicht im Dschungel.
Nein, aber
also das ist ein anderer. Aber ja.
Der ist so ein Gebilde, das so im Wind läuft und wo die Schlangen runterfallen würden, bevor sie da reinkommen.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber, ja, aber was ist denn heute unser Thema? Was hast du denn mitgebracht als Thema?
Also heute habe ich mal gedacht, wir setzen mal da wieder an, wo wir letztes Mal geendet sind.
Ach, wie langweilig.
Was,
wieso? So continue-mäßig. So nächste Folge. Okay, ja, was ist denn?
Nächste Folge.
Reis und Nudeln?
Reis und Nudeln oder so. Bin ich drauf gekommen. Am Freitag war Paul ja wieder da. Und wenn mein Enkel Paul kommt, mit seinen jetzt fast 18 Jahren, dann essen wir ja einen Döner. Ne?
Ja.
Und da fiel mir eigentlich ein. Und beim letzten Mal waren wir ja immer dabei, ja, zu sagen, was ist die Sättigungsbeilage? Wir haben ja Thema Sättigungsbeilage. Und ich finde, wir haben also auch ein tolles Thema geschöpft mit der deutschen Kartoffel. Und alles rund um die Kartoffel haben wir ja auch abgearbeitet.
Na, wir haben eigentlich über die Kartoffel gesprochen. Ne?
Ja.
Oder gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen der Deutschen? Ja, klar, in jedem Land anders, aber die Kartoffel ist ja erstmal schon. Weil bei Kartoffeln und bei, das ist ja schön.
Nee, heute keine Kartoffeln. Nee,
ich will nur sagen, da gibt es ja auch keinen Rassismus. Das ist ja das Wundervolle, ne? Also da würde ja nicht eine Kartoffel sagen, ja, du bist eine Kartoffel aus.
Ja.
Und gut. Ich bin die?
Ja.
So?
Naja, ich komme jetzt also nochmal auf den Döner zurück und dann denke ich, Mensch, Kinders, also bei so einem Döner, wer den mal so richtig zelebriert hat, da gibt es ja auch eine Sättigungsbeilage.
Naja.
Das Stückchen Brot, ne?
Ja, ist so. Für mich keine Sättigungsbeilage. Aber können wir gerne mal reingehen.
Aber das ist ja auch eine Sättigungsbeilage. Ne? Das macht satt. Und da wollte ich dann über diesen Döner mal zu Brot und Getreide kommen. Und Brot ist ja auch...
Moment, also was willst du jetzt? Brot, Getreide oder Reis und Nudeln?
Nein, doch. Erstmal Brot und Getreide. Brot als Sättigungsbeilage. Ah. Warum? Du hast ja eine andere Einstellung zu Brot, hast ja früher auch mal Brot gebacken.
Mhm.
Jetzt wollte ich dann nochmal bei dieser Gelegenheit fragen, du hast ja etwas gehütet wie ein Schatz, ne? Du hast ja
den Sauerteig
gehütet, ne? Über, weiß ich nicht, Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung.
Ne, das sind ja lebende Kulturen.
Ja, gibt's den denn noch?
Nein. Weil den musst du ja permanent wieder neu füttern.
Ja.
Weil der ja eine, habe ich ja auch gelernt. Das ist total krass eigentlich, ne? Normal sagst du hast Tiere, ja klar, die musst du immer füttern. Und jetzt sagst du, ja, ich muss noch mal meinen Teig füttern. Aber es ist ja so, der braucht halt auch wieder seine Ausdehnungsmöglichkeiten.
Ja, wie die Hefe, ne? Die braucht ein bisschen Süßes, bisschen Zucker oder Honig und ein bisschen Salz und so. Und die muss arbeiten und sich bewegen, ne?
Aber das ist halt viel Aufwand. Also man muss ja auch den Sauerteig, entweder man holt sich den vom Bäcker, die geben den aber meistens nicht her, dass man sowas zum Anzüchten kriegt, oder man muss sich den eben selbst anzüchten.
Ja.
Und das ist schon Aufwand. Also der ist mir häufig dann abgekackt, weil dann, ach scheiße, der Sauerteig, ja.
Vergessen.
So, dann vergisst du das, ne? Der muss ja dann auch kühl stehen, weil ansonsten schimmelt dir das Ganze weg. So, das ist schon eine Kunst. Aber wenn du dann mit dem Sauerteig das Brot machst, ist das also ein ganz anderer Geschmack.
Aber ich denke, du bist ein bisschen vom Brot ab.
Ist total, das, ja, ganz.
Aber hängt das nun mit Sättigungsbeilage zusammen? Weil da habe ich mal drüber nachgedacht, jetzt die Tage, also seitdem Paul wieder weg ist. Und es gibt hier überall so Brotsuppen. Ne? Wenn ich jetzt bedenke, ich war beim Italiener, schöne Tomatensuppe gegessen, gibt es Brot dazu.
Ja.
Dann überall, wenn man noch mal einen Salat hat, da liegt immer noch mal Brot dabei. Also ist das doch... Auch, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt dazu kommt, dass immer Brot gereicht wird.
Das ist ganz einfach, ne? Also aus Sicht der...
Sättigungsbeilage.
Ja, ich bleib schon beim Thema, ja. Also aus Sicht der Welt, das siehst du beim Ukraine-Krieg, was ist ein großes Problem des Ukraine-Krieges gewesen teilweise, also jetzt abseits des Krieges, dass einfach die Ukraine auch eine Art von Getreidekammer der Welt mit ist. Das heißt, du hast eben ganz viel an Getreide, was das Land nicht verlassen kann, teilweise zumindest, ne? Oder wo es denn wieder Probleme gibt mit der Verknappung insgesamt. So, das heißt, um die Welt zu ernähren, erzählt man uns ja immer, ja, da brauchen wir ganz viel Getreide und ganz viel Brot, weil das macht die Leute satt.
Ja.
Jetzt ist bloß die Frage, von was für ein Brot reden wir? Von dem Brot, von dem wir da reden, das ist halt der billigste Piepweizen, wo nichts drin ist. Also natürlich ist da was drin, aber da sind teilweise dann nicht nur die Pestizide drin, die man teilweise auch noch nachweisen kann, auch nicht überall, ist schon klar. Ne? Aber du hast eben das Problem, du hast das Weizenmehl dann, wenn wir jetzt mal nur über das Weizenbrot sprechen, was ja die meisten, alles was du aufgezählt hast, ist Weizenbrot.
Ja,
ja?
Das ist ja...
Du hast, nur das wollte ich noch kurz sagen, du hast halt einen ganz schnellen Anstieg auch des Blutzuckerspiegels. Also für viele, die auch ein Problem haben im Blutzucker, Insulin, ist zum Beispiel, also da würde ich, wenn man zum Arzt geht und der sagt, oh, Sie haben zu hohen Blutzuckerspiegel, dann würde ich erwarten, dass der jetzt erstmal sagt, okay, was kann ich jetzt an der Ernährung ändern, ja. zum Beispiel. So, und du wirst davon eben nicht satt. Du kannst von dem Brot fressen und fressen und fressen und fressen.
Ne? Aber das fragt der Arzt ja auch nicht. Das fragt, ja, nein. Kein Arzt fragt ja auch immer so, sagen Sie, wie ist es mit Ihrer Ernährung? Mhm. Welche Art von Brot essen Sie? Oder essen Sie überhaupt Brot mit diesen Kohlenhydrate, die in Zucker und in andere Dinge umgesetzt werden im Körper? So, und das muss man einfach mal sagen, man muss eigentlich auf dieses Mehl, 405 heißt das, ne? Also das normale Mehl. Und wenn man bedenkt, da kostet so ein Kilo Mehl, weiß ich nicht, 78 Cent, 79, naja, irgendwas unterm Euro.
Ja.
So, da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so ein Massenprodukt? Und wir wissen ja alle, und das hat bestimmt jeder schon mal gehört, das ist eigentlich ein totes Lebensmittel. Also die Brote, die so lecker aussehen, diese hellen Baguettes und wie sie alle heißen, und die gereicht werden zu Suppen und zu Salat, das ist eigentlich etwas, was wir nicht brauchen. Das ist tot.
Das sind denn auch Dickmacher? Ne?
Ja.
Ja, also wenn du davon viel reinballerst und du wirst eben davon nicht satt. Für mich ist das auch ein bisschen dieses McDonalds-Prinzip. Ja? Also wenn du dann mal, sind ja auch mit den Kindern dann bei Geburtstagen ab und zu mal zu McDonalds und dann hast du dir zum Beispiel kein Brot geschmiert, weil Kindergeburtstag viel Stress und sagst, ah, hier, zack, alle rein, zack, ja. So. Und dann sitzt du da und denkst, oh, ich habe auch Hunger. Ach komm, dann probieren wir mal da so einen Veggie-Burger oder sowas. Und dann isst du das und dann du bereust es eigentlich schon sofort und sagst, oh Gott.
Ja.
Und das macht eben nicht satt. Das ist wie diese Burger-Patties da ja auch. Ja?
Ja.
Und das ist ja nicht nur das Burger-Brötchen, da ist ja auch noch was drin. Von daher finde ich das ein Hohn, zu sagen, Brot ist Sättigungsbeilage. Ich finde es ja sowieso schon schlimm, dass man sagt, ja, es geht ja erstmal darum, dass man satt wird. Nein, es geht nicht darum, dass der Magen gefüllt ist. Das heißt ja Sättigungsgefühl. Sättigungsgefühl heißt, da ist so viel im Magen, dass der Magen sagt, da passt nicht mehr rein, ich bin satt.
Ja.
Ja, das hat aber nichts mit Nährstoff zu tun. Weil der Körper braucht halt Nährstoffe.
Genau.
So, aber des Deutschen Liebstes ist das Brot. Das Abendbrot, das Butterbrot, das Pausenbrot, die Stunde.
Aber da kann man
die
ja
auch, Butterbrezel.
Da kann man ja auch sagen, Brot und Brot ist ja nur noch ein Unterschied. Und
ja.
Das ist ja etwas, wo die Menschen drauf achten können. Also
ja.
Nicht nur jetzt, ich sag mal, beim Discounter. Brot ist so teuer geworden, dann nehmen wir das mal vom Discounter mit. Nein.
Also ich sag dir gleich mal, was ich esse dann zum Beispiel abends ab und zu.
So, und da sollte man schon reingucken, mit welchen Mehlen ist das verarbeitet. Und wenn man selber, so wie ich ja auch, backt, dann ist man relativ schnell eben von diesem 405 weg. Aber dieses 405 wird ja überall eingesetzt. Das wird bei allen Produkten, bei Pizzen, diese Billigpizzen für 1,78, drei Stück im Karton, das wird da überall eingesetzt, weil das eben für die Industrie ein toller Werkstoff ist.
Ja,
ne?
Und ja, das ist ja das immer mein Reden. Alles, was du günstig und in Masse kriegst, ist immer was für mich, wo ich kritisch werde. Das ist bei massenhaften Informationen in Zeitungen und überall auch der Fall. Mhm. Ja, das ist bei Kaffee der Fall. Das ist aber auch bei sowas der Fall, ne? Wo du sagst, okay, das ist jetzt, man tut ja so und sagt, ja, das ist eine Massenversorgung. Also wie leicht sind auch gute Nährstoffe herzustellen für die Welt. Also wenn du dir nur mal anguckst, was gibt man nicht nur für Krieger aus, sondern für irgendwelche Pensionen von irgendwelchen Beamten, wo du dich manchmal fragst, macht das jetzt wirklich Sinn, dass die, das sind ja nicht nur die Rundfunkintendanten. Ja,
jetzt kommen wir zur Weltwirtschaft. Aber wir wollen ja.
Nee, aber von dem Geld, weil man ja immer sagt, ja, aber das ist halt das Günstigste und es macht satt. Ja, aber es kann doch nicht darum gehen, dass man Leute nur satt stopft. So, es könnte doch auch darum gehen, wenn man in einer lichtvollen Welt lebt, dass man sagt, was brauchen eigentlich die Körper an Nährstoffen? Und wie kriegen die das? Und was könnte man den Ländern auch helfen anzubauen? Ja,
ja, wir müssen von dieser Sattmacher-Mentalität, die es früher gab, nach Kriegen oder während der Kriege, muss man eigentlich wegkommen zu einer vernünftigen Ernährung. Und dazu wollen wir ja auch beitragen, indem wir sagen, okay, liebe Leute, kauft kein Kilo, nee, ist ein Kilo oder ist ein Pfund, weiß ich jetzt nicht. Also kauft nicht so eine Tüte Mehl.
Das ist ein Pfund,
für 500 Gramm. Für 78 Cent, sondern ihr kriegt Biomehle, die Nährstoffe haben, wo die nicht totgesiebt sind. Die gibt es dann für 1,11 oder 1,37 oder wie auch immer. Und wenn man, ich weiß nicht, wie viel Kilo Mehl man im Jahr verbraucht. Also ich glaube, das ist erschwinglich, sich mal dann zumindest auf so ein Bioprodukt zu stürzen, die dann mehr Nährstoffe haben, die diese ganzen ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger, was sonst bei dem anderen Mehl ausgesiebt wird, die da alle noch enthalten sind. Und ich mache beim Backen das grundsätzlich so, dass ich ein hochwertiges Bio-Weizenmehl mit einem anderen Weizenmehl, na, wie heißt er mal noch, fällt mir nicht ein, liegt mir wieder, schon wieder was auf der Zunge.
Das ist ja egal.
Auch eine Weizen.
Lief was denn nach? Also die ist trotzdem scheiße. Ja, Weizen, das Problem heute ist ja, das ist halt, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über die Ursaaten. Es ist ja alles quasi genmanipulierend verändert. Weil ja auch bei dem Weizen das extra so gemacht ist, dass natürlich die Stiele, wenn der Weizen hochwächst, das hat ja die Industrie irgendwann auch erkannt, ach verdammt, da gibt's Wind und der knickt die um. Und wenn die umknicken, dann war es das mit der Ernte. Das heißt, wir brauchen also auch eine Veränderung, dass die möglichst schön stabile Stiele haben. So krass ist das ja schon. So, und dann sagt man, ja, aber das ist jetzt der gute Bio-Weizen. Ich würde von Weizen grundsätzlich die Finger lassen. Für mich persönlich ist auch die Nährstoffbilanz von Weizen, da würde ich sagen, weißt du, was das Problem ist? Also ich esse zum Beispiel, wenn ich abends mal Brot esse, nur noch Knäckebrot. Sesam, Hafer zum Beispiel. So, was ist da der große Vorteil? Viele Ballaststoffe. Teilweise 30 Gramm, das ist wahnsinnig viel. Und was braucht der Darm? Vor allen Dingen Ballaststoffe. Der will arbeiten. Ja? Und Ballaststoffe ist auch so etwas, was ja total unterschätzt wird. Kohlenhydrate kriegst du überall, wie so ein super Weizenmehl da, ne? Weizenweißmehl. So. Und dann sind die Leute manchmal auch bei Proteinen, weil sie sagen, okay, die Muskeln, die bauen ja so ab 20, 25 jedes Jahr 1% ab. Das heißt, der Muskel, um sich erhalten zu können und wachsen zu können, braucht Proteine. Also dann hat man ja diesen Protein-Hype. Ja, ist vielleicht auch gut, wenn man sagt, ich achte auf Proteine, also Linsen zum Beispiel, ne? Oder dass man auch Erbsen mal zu sich nimmt, Hülsenfrüchte allgemein, haben ja einen hohen Proteingehalt oder Chiasamen auch zum Beispiel.
Bohnen nicht zu vergessen.
Bohnen, ja. Linsen, dass man grundsätzlich auch aber auf die Ballaststoffe achtet. So, und da ist es eben auch für den Darm wichtig, das ist ja nun mal auch ein sehr, sehr langes Organ, ja, dass der auch was zu arbeiten hat. Und ich sage dir noch einen anderen Riesenvorteil vom Knäckebrot ist, du schmeckst die Beilage, könnte man ja fast sagen, weil man sagt, ja, ich habe das Brot und jetzt lege ich was drauf, das Brot. Aber du schmeckst ja sehr viel vom Brot. Ja? Und das Problem ist, dadurch, dass du jetzt so viel scheinbare Sättigungsbeilage hast, was ja den Magen voll macht, achtest du nicht mehr drauf, was packe ich eigentlich an, ich sag mal, Nährstoffen oder hilfreicherem für den Körper obendrauf. Und beim Knäckebrot ist es so, da muss man sich auch dran gewöhnen. War für mich auch erstmal so, ja, ist ganz schön trocken.
Ganz schön staubig, ne?
Ja, aber dann kannst du oben, machst du vielleicht nochmal, wenn Tomatensaison ist, ein bisschen Tomaten drauf oder ein bisschen Salat drunter oder Gurken oder ein bisschen Rettich oder was weiß ich, ja? Kannst ja alles Mögliche machen. Und es schmeckt einfach richtig schön.
Oder machst du das, weil ja in diesen anderen Mehlen ist ja Gluten, das ist ja auch für viele ein großes Problem, ne, dieser Klebereiweiß, der in den Mehlen drin ist.
Ja. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja so, wenn du wirklich in diese Details eintauchst, ja, da sagst du, aua, wow, wow.
Und das ist ja, wenn du jetzt sagst, speziell zu Hafer oder was ist da drin? Hafer in deinen Knäckebrot?
Ja, Hafer-Sesam ist das. Das ist natürlich auch eine Mischung wieder. Dann hast du da auch ein bisschen Roggen-Pieselkram drin.
Aber in Hafer ist zum Beispiel gar kein Gluten drin. Ne? Also insofern trinken ja viele, Inge macht das ja im Moment auch, dass sie Hafermilch trinken, ne? Weil das glutenfrei ist, wie Reis oder Mais.
Da ist halt immer die Frage, ob man Hafer- oder Mandelmilch nimmt. Wenn man zum Beispiel satt werden möchte, lieber Hafermilch. Ja? Aber wenn man jetzt eher auch auf die Figur achtet zum Beispiel, dann eher lieber Mandelmilch. Das ist eben auch wichtig, da zu differenzieren, weil auch so eine Hafermilch nochmal gut auf den Körper was raufbringen kann, ne? Ja, also wenn man ordentlich reinballert.
Ich sag aber ja regional, saisonal.
Scheißegal.
Nein. Und nach Möglichkeit ein Bioprodukt, weil die eben anders behandelt werden müssen. Da wird zwar auch viel rumgelogen, aber ich meine schon, dass das ein nächster Schritt sein sollte, von diesen ganzen herkömmlichen, vor allen Dingen preiswerten Lebensmitteln wegzugehen zu einem Bioprodukt, die eben anderen Spielregeln unterliegen und mehr Nährstoffe haben. Und
ja, aber stell dir jetzt folgende Situation mal vor. Also wir reden ja nur von den westlichen Ländern, sagen wir mal. Ne? Weil das ist mit dem Thema Ernährung, ist das ja, also aus meiner Sicht gar nicht möglich, für eine Welternährung jetzt zu sprechen. Weil du halt unterschiedliche Kulturen hast, mit unterschiedlichen Gewohnheiten, mit unterschiedlichen Wärme-Kältegraden. Was kannst du anbauen? Ne? Also ich würde zum Beispiel auch niemals anfangen zu sagen, ja, die jetzt in Südamerika, da an der Küste wohnen, ja, ernährt euch mal vegan. dann würde ich sagen, die haben halt das Meer hauptsächlich, von dem die leben, weil die das Geld gar nicht haben. Also das ist für mich immer so ein Problem dann, wenn man den Menschen keine Alternativen bietet. Was sollen die dann sonst machen?
Wobei gerade bei den Ländern, die eben Zugang zum Meer haben,
ja,
oder noch, ich sag mal, ich will nicht sagen in ihrer alten Welt leben, aber in der Welt leben, wo sie noch viel Agrarflächen haben, die sie mit kleinen Landwirtschaften und mit kleinen Bauern anbauen. Ich glaube, da ist es noch nicht ganz so schlimm, dass die sich auch gut ernähren könnten.
Ja, die Frage ist immer, was im Boden drin? Weil diese Pflanze wächst ja aus dem Boden. Und wenn du jetzt einen Boden hast, der eben nicht nährstoffreich zum Beispiel ist, die Frage ist ja immer, wie kommen jetzt die Nährstoffe in die Pflanze? Ne? Das ist ja, ja, eine berechtigte Frage. Ja. Man könnte ja sonst sagen, ja, hast den kleinen Samen und da sind 2 Kilo Protein drin, ja. Irgendwann ausgewachsen. Ja. Also er braucht ja auch, der Samen, die Nährstoffe von außen, die zugeführt werden. Und das geht halt hauptsächlich über den Boden.
Genau.
Oder über einen schönen Pferdemistdünger.
Nein, Pferdemist ist gar nicht so ein guter Dünger.
Nein, ich weiß.
Weil das zu dem warmen Dünger gehört. Also der brennt viel. Also man kann Pferdemist auch nicht im Garten, sollte man nicht sofort einarbeiten. Nein,
wieso? Weil früher war doch immer so dieser schöne Ammoniakgeruch.
Wenn
dann nochmal der Pferdemist angeliefert wurde und wir den nach hinten da hinkamen.
Nein, das war kein Pferdemist. Das war Rinderdung. Pferdemist habe ich die genommen, weil das macht man nicht. Den muss man erstmal 2 Jahre auf den Haufen schmeißen, bis er durchgerottet ist. Ansonsten ist er für die Pflanzen zu scharf und das war schon, da stank auch.
Ja, genau.
Ordentlich. Früher immer da vom Landwirt immer kam er dann mit so einem Anhänger und hat er Mist abgekippt. Die ganze Nachbarschaft hat sich gefreut.
Ja.
Und du musstest auch mal mithelfen. Haben wir hinten so einen kleinen Mistberg gemacht, den 2 Jahre liegen lassen. Damit haben wir dann zu Anfang ja angefangen zu düngen, als wir noch nicht diesen Kompostumsatz hatten, den wir jetzt haben. Und das ist ja auch so ein Stichwort, wo du sagst, im Boden, und im Boden muss was drin sein. Das außer meine Mutter hat immer gesagt, wo nichts drin ist, kommt nichts raus.
Ja.
So, und das ist ja auch so.
Und
das, was man jetzt mit Kompost und mit stickstoffhaltigen Pflanzen macht, indem man diesen Stickstoff aus der Luft abgreift, in den Pflanzenkörpern bis nach unten in die Erde wandern lässt, dann bilden ja diese Pflanzen unten so Knöllchen und dann wird der Stickstoff für die Pflanzen nutzbar gemacht. Das hat man früher ja alles immer mit Mist gemacht und das war eben so, man konnte sich nur so viel Land leisten, die man unterm Pflug hatte, wie viel Mist man hatte.
Mhm.
So, und da ist ja erst, glaube ich, quasi 1850er Jahre hat man erst den Kunstdünger empfunden. So als Abfallprodukt von Dynamit oder irgend so ein Scheiß. So, und seitdem geht es ja hoch, dass in den Boden ja immer nur vieles reinkommt, in der konventionellen Landwirtschaft, was stickstoffhaltig ist, was sofort wirkt, was die Pflanzen sofort aufnehmen können. Und das dann, die sind so schön grün, wie die meisten mit dem Rasen. Wenn man manchmal so beim Kaffee sitzt, oh, du hast aber einen schönen Rasen. Oh, der sieht aber gut aus, dein Rasen. Ja, warum sieht der denn? Ja, nee, du, der kriegt ordentlich Stickstoff und so. Ich mag es, wenn der so richtig schön grün ist und das sieht so gesund aus. Scheiß was drauf, sage ich immer. Ne?
Ja.
Und das ist es immer mit dem sofortigen Dünger. Das ist für mich wie, wenn du ins Krankenhaus kommst so und bist nach einer OP so ein bisschen geschädigt und so, wie auch immer. Was kriegst du da in den Arm? Ja, eine Kanüle und eine Nadel. Und dann hängt an deinem Bett hängt immer was.
Mhm, ne? Ein Tropf,
ja. Ein Tropf, ja. Da kriegst du Nährstoffe, weil dein Körper durch eine OP oder durch irgendeine andere Krankheit oder so unheimlich jetzt erstmal still Nährstoffe braucht und aufgebaut werden soll. Und für mich ist das Düngen mit Kunstdünger, man legt die Pflanze an einen Tropf. Also das soll schnelles Wachstum bringen, das soll sofort reingehen. Und das, jetzt sind wir dann wieder bei dem Weizen. Das soll dann auch diesen sogenannten Backweizen, dafür kriegen die Bauern nämlich das meiste Geld.
Mhm.
Also das soll in den Backweizen reingehen. Es soll einen stabilen Strohhalm machen und die Pflanze soll stabil dastehen. Die Anzahl der Körner in der Ähre, das soll gepusht werden. Und so, das ist für mich, Kunstdünger ist für mich, macht man eigentlich nicht mehr, wird aber gemacht. Das ist Pflanzen an den Tropf legen.
Ja, in meiner Wahrnehmung braucht der Körper halt auch, in Anführungsstrichen, fast kein Brot. Man könnte vielleicht auch sagen, er braucht gar kein Brot. Deswegen sind ja für mich Bäckereien zum Beispiel, ja. Also das ist für mich ja ganz gruselig. Dann kann man natürlich sagen, ja, aber ist doch schön, wenn die Bäckereibetriebe noch überleben. Ja klar, fände ich auch besser, wenn normale, echte, in Anführungsstrichen Menschen, der regionale Bäcker überlebt, als dieser scheiß Industriebäckerkram, Brötchen für 19 Cent oder noch weniger teilweise, ja. Ist mir schon klar, aber der Körper braucht das alles nicht. Also wenn du mit dem Körper wirklich mal an so einer Bäckertheke vorbeigehst, da gehst du einfach nur vorbei. Da willst du keinen Kuchen, da willst du kein Süßkram, weil das ist ja alles, da sagt der Körper, der schreit ja, der sagt Kohlenhydrate, Zucker, Fett.
Ja.
Ist da noch was? Erdbeerkuchen. Okay, in den Erdbeeren ist auch nicht wirklich was drin.
Ungesättigte
Fettsäuren.
Vor allen Dingen ungesättigte Fette, also die schlimmsten Fette, die man sich vorstellen kann, aber die eben in so Gewerbebetrieben benutzt werden, weil sie sind geschmeidig. Dann das Palmfett macht die Glasur geschmeidig. Oh, das sieht so schön aus und das knackt so schön.
Und wenn du dann guckst, was es kostet, also wenn man mal guckt, was ein Stück Kuchen kostet,
aber
da würde ich doch sagen, Leute, dann macht euch doch einen Kuchen lieber selber.
Ja.
Also das ist auch wirklich, dann, wenn du schon sowas haben willst, dann mach dir ein schönes Blech und zahl nicht 3,50, 4 Euro teilweise für so ein Stück Kuchen. Ja. Oder noch mehr, wenn da noch Sahne-Pischelkram drauf ist und so.
Und deswegen backe ich ja seit Jahren immer sehr viel und man kann das gut, wenn man da die richtigen Rezepte hat, man kann es gut einfrieren und rausnehmen, dann hat man das mal wieder. Oder man macht sich ein Brot, toastet das oder nimmt ein Knäckebrot und macht dann eine Marmelade drauf. Natürlich hier vom Meister selbst gemacht.
Na klar.
Mache ja auch meine Marmelade selbst, weil ich weiß, in der Marmelade ist genau das drin, was ich reinhaben will.
Gibt es bald bei uns im Shop?
Nein, wir haben keinen Shop. So viel
Opa Pflanzlichts, Erdbeertraum.
Ja, genau.
So. Erdbeerlicht.
So, und das ist, ich glaube, der Körper hat dann so eine Sehnsucht nach diesem, so, oh, der jault denn so. Ne?
Der Verstand jault.
Der Verstand jault,
der Körper jault nicht. Aber der Körper kann ja ganz vieles verkraften. Von daher kann man eben auch sagen, wie viele Körper, muss ja nur mal durch die Städte gehen, also über 50% sind ja übergewichtig.
Ja, ich weiß es. Der nächste Sommer kommt ja bestimmt. Also ich habe es draußen schon gemerkt. Der Frühling, der klopft schon an meine Windschutzscheibe. Also bald geht es auch mit richtigen Aussehen und Pflanzen los, ne? Und der grausame Sommer kommt, wenn man diese
Menschen sieht. Ja, und das geht nicht ums Optische. Also bei mir ist es ja so, wenn du Leute siehst, die wirklich übergewichtig sind oder die sogar stark übergewichtig sind, die Körper halten ja trotzdem noch durch. Das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Du schleppst so viel Gewicht mit dir rum, du erhöhst wirklich dein Herz-Kreislauf-Risiko, du, also gerade auch durch dieses übergemäßige Bauchfett häufig oder wo die Leute überall was mit rumschleppen, dann hast
Gelenke
du,
sehen.
Ja, alles, so, also was der Körper zu leisten imstande ist, nur alleine durch viel zu viel Gewicht, ist ja schon irre. Und jetzt kommen noch Sachen rein, wo er sagt, okay, jetzt kriege ich noch viel zu viel Kohlenhydrate, viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett, eigentlich, was ich gar nicht haben will. So, wenn man schaffen würde, das zu reduzieren, dass man wirklich sagt, ich esse nicht, ich sag mal, zweimal am Tag Brot, sondern nur noch einmal. Ich esse vielleicht mal ein anderes Brot. Ja? Ich überlege mir nicht, und so ist das ja das Krasse, so haben wir das ja früher auch gemacht, ja? Ja, bei Katie ist es ja so, dass die dann immer so, die hat so die letzte Brotscheibe gehabt und die dann immer noch mal halbiert. Und wenn die Hälfte weg war, dann war, ach, was packe ich auf die letzte halbe Brotscheibe? Und das ist ja so, du legst das Brot hin und fragst dich, was lege ich aufs Brot? Das ist ja schon total bescheuert eigentlich. Eigentlich musst du ja sagen, so, ich möchte das und das und das essen. Brauche ich da überhaupt ein Brot? Und dann werden ja Kinder, haben wir ja früher auch hingemacht, dass wir sie so regulieren, ja, jetzt musst du doch nicht die Pute da, musst du doch jetzt nicht pur essen. Ist besser, als wenn du die aufs Brot legst.
Ja.
Und dann isst du lieber noch mal was anderes statt des Brotes dazu. Aber wenn die Leute ein bisschen weniger Brot essen würden und wenn dann auch in Anführungsstrichen vernünftiges Brot, wo der damit arbeiten kann, ja, also wo der wirklich was Dinkeliges zum Beispiel hat oder zumindest ein bisschen was Vollkorniges, ja, dass der ein bisschen arbeiten kann.
Ach, Dinkel, das war mein Mehl, du, jetzt.
Das Dinkelmehl.
Gut, dass du es ausgespuckt hast. Also das, ich mache das ja bei meinem Backen immer Hälfte Dinkelmehl.
Ja.
Das ist ja auch
furchtbar trocken.
Was?
Dinkelmehl? Ja, das ist halt so das Problem. Ne?
Ja, gut. Das merke ich bei meinen Kuchen und bei meinen Torten. Merke ich
das. Nee, wenn du das mischst und du hast ja noch was Saftiges drauf. Ne?
Ja.
Aber ich habe ja auch mal dann quasi, wenn du mal so Dinkelpfannkuchen machst für die Kinder und die essen nicht, dann sage ich, okay, ich kann das auch verstehen.
Ja, ja.
Das ist schon.
Aber man kann es ja, ich sag mal, man muss ja nicht immer sagen, da gibt es eben noch dieses alte Weizen. Dinkel ist ja auch eine Art von Weizen.
Ja.
Und der Ertrag bei Dinkel ist natürlich wesentlich geringer, als wenn die Bauern Weizen. Also der Aufwand für den normalen Landwirt bei Dinkel oder Emma ist auch so ein altes Weizenkorn, das angebaut wird. Aber der Ertrag ist so gering. Und für den Landwirt bedeutet das natürlich Einbuße. Also baut er das an, was eigentlich am meisten bringt. Aus Sicht der Landwirtschaft. Und aber der Dinkel, der Bio-Dinkel oder Emma, das sind Dinge, die ich gerne dazu nehme. Die schmecken in der Kombination. Man muss ja nicht sagen, also man macht Verzicht auf Weizen. Also wenn man jetzt erstmal anfängt, Step by Step das zu machen. Ich sag mal, wie nicht mehr jeden Tag Fleisch, sondern vielleicht zweimal Fleisch in der Woche.
Das schaffe ich.
Ja, für mich ist immer so, das hattest du ja erstens schon gesagt, die Leute nicht wie soll man sagen, zu degradieren hin, jetzt ab morgen wird sofort gar kein Fleisch mehr gegessen. Also ich sage mal, man muss der Menschheit und den Menschen auch die Chance geben, sich langsam zu entwöhnen, andere Dinge wertzuschätzen, also mehr Gemüse wertzuschätzen, der Geschmack muss wieder angeregt werden, wer schmeckt denn noch die verschiedenen Gemüsesorten? Das schmeckt keiner mehr.
Ja.
Und deswegen sage ich das also auch so. Und deswegen sage ich, ich backe mit zweierlei Mehle. Ich nehme nicht nur das Weizenmehl, sondern eben auch das Dinkelmehl. Und das ist so ein Schritt in eine Richtung, wo ich sage, viele merken gar nicht, dass da Dinkel drin ist. Aber ich halte das für gesünder und ich mache das eben so.
Ja, und wenn, kann man auch weniger Teig nehmen. Da geht es ja schon los, dass man nicht diese großen Riesenbrocken backt, sondern einfach einen dünnen Kuchenteig.
Genau. Ist
auch eine Möglichkeit. Man kann viel variieren. Ich bin ja auch kein Freund von diesem ganzen Veganismus-Missionskram, weil ich einfach davon überhaupt nichts halte, irgendeinen zu irgendwas drängen oder missionieren zu wollen oder zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern es geht hier immer nur für alles und für alle ums Gewahrwerden. Man kann sich in allen Bereichen gewahrer werden. Man kann sich gewahrer werden, was mit den Tieren ist, was sie wirklich für eine Rolle haben, wofür sie da sind. Ne? Man könnte sich reinfühlen und sagen, wie hatte ich jetzt letztens gesehen, so ein Tierfilmer, der dann berichtete, wie schwer das eigentlich ist, die richtige Tieraufnahme zu kriegen und wie Kollegen von ihm das machen. Die dann zum Beispiel sagen, ja, sag, da können wir mal drüber diskutieren. Also du nimmst jetzt einen Regenwurm und legst den Regenwurm an eine Stelle, weil du willst ja den Vogel haben, den du fotografierst und dem legst du das. Ja, weil das, du siehst die Tierfotos und sagst, ach, guck mal, toll. Ja, weil der sagt, ja, die werden ja so. Und dann gibt es Fälle, wo man den Fröschen gewisse Teile abschneidet, damit sie nicht weghüpfen können, damit dann eben der Albatros oder was auch immer kommt. Und dann gibt es Fälle, wo man quasi kleine Gazellenjungs, Babys nimmt und denen ein Bein bricht, damit der Leopard oder Gepard oder was weiß ich nicht, was da jetzt kommt. So, also diese Fälle gibt es alle. So. Und jetzt kann man natürlich da sagen, interessiert mich, gucke ich nicht hin, aber man kann hingucken. Ja. Und man kann das bei den heimischen Tieren machen. Und
aber das ist doch Horror.
Also ja,
für mich ist
ja, Horror. Natürlich. Und dann war für mich sofort klar, na klar, da sitzt einer, der lebt von Tierfotos.
Ja.
So, der hat ja nur eine Möglichkeit, da irgendwo zu sitzen. Und jetzt will der quasi wie eine Antilope gefressen wird. Also das ist mir wirklich ganz krass, ja, weil diese Fälle gibt es ja, sind auch dokumentiert. So. Und die rennt jetzt im schlimmsten Fall weg. Das heißt, der sitzt hier bei der Antilope und verdammte Axt, die rennt jetzt noch weg vor dem gefressen. Die bleibt noch nicht. Ja, natürlich.
Ich will noch nicht mal gefressen werden.
Ja, also.
Ja, aber André, da haben wir ja schon mal drüber lang auch diskutiert. Also ich glaube, dass die Menschen ihr Hirn mehr einschalten müssen und darüber nachdenken, was wird ihnen vorgemacht und was ist real und eine Einstellung, also eine kritische Einstellung zu verschiedenen Dingen nehmen. So, und das ist mit Finanzprodukten, dass man kritischer sagt, wem hilft es, warum bewerben die das, wie bewerben die das in der Werbung allgemein, kritischer hinterfragen. Und ich sag mal, wenn nun ein Vertreter von der Industrie für, keine Ahnung, für Farben und Lacke sich dahinstellt und sagt, das kann gar nicht angehen, dass die Häuser nicht mehr gestrichen werden und so weiter. Dann weiß man auch, wer sagt was, warum. Das ist so ähnlich wie mit dem Tierfilmern. Das ist einfach, müssen wir Menschen, glaube ich, lernen, kritischer mit allem umzugehen und nicht immer alles nur hinzunehmen und zu konsumieren und nicht zu hinterfragen.
Ja, so ist das ja mit der Nahrung auch. Ja, da kann man sich doch antasten, wenn man es möchte. Weil letzten Endes sind wir ja hier jetzt in unserer Rolle sozusagen, du als Vertreter des Natürlichen und ich ja quasi auch vom Natürlichen, jetzt aus der energetischen Sicht, aber auch aus der Körpersicht. Ja, weil natürlich der Körper, wenn man mit dem Körper viel wirkt, dann auch sehr viel weiß vom Körper. Was braucht der eigentlich wirklich an Kleidung, an Bewegung, an Naturverbundenheit, an Berührung? Was sind eigentlich die wirklichen Aufgaben des Körpers? Wie funktioniert der? Was braucht der? Und da geht es nicht um Anatomiestudium. Das ist ja gerade das Problem. Also du guckst dir quasi einen Vogel an und sagst, oh, Wahnsinn, was der kann. Oder hier der Webervogel und toll. So mache ich das ja eher. Was brauchen die? Was sind die Bedürfnisse? Was ist die Natürlichkeit? Ja? Du kannst auch sagen, den obduziere ich. Den lege ich mir dahin, schneide den auf, guck mir die kleine Lunge an, das kleine Herz.
Und dann hörst du schon wieder was.
Aber das ist Anatomie.
Ja,
und jetzt sagt man, okay, ich bin ja Arzt, ich habe ja Anatomie gelernt. Ich weiß ja, wie der Körper von innen aussieht und funktioniert. Und ich würde sagen, naja, für mich ist das schon ein Unterschied, ob man quasi immer aus dem Inneren nur guckt. Ja, und meint zu wissen, sie haben einen zu hohen Blutdruck, dann kriegen sie einen Blutdrucksenker. Was heißt das? Ja, man kriegt dann Makoma oder sowas, also ein Blutverdünnungsmittel fürs Blut. Weil die Arterien und die Venen, ja, sind ja so wie ein Kanal oder wie ein Rohr. Und mit der Zeit sind diese Rohre eben verkalkt, nennt sich Arteriosklerose.
Ja? Habe ich jetzt neulich gehabt in der Küche. Also da hatte ich auch so einen Abfluss, der nicht mehr lief. Ne? Und dann ist schon...
Sorgt ja auch Kolles...
dann ist Holland in Not. Das weiß ja jeder von zu Hause, wenn mal der Abfluss verstopft ist, die Badewanne nicht abläuft. Und so muss man das mit den Bahnen im Körper ja auch
sehen. Ja, und das sorgt ja auch Cholesterin dann für, dass zum Beispiel Arteriosklerose entstehen kann. Deswegen haben ja auch viele das Problem mit dem LDL-Wert, das ist quasi der böse Cholesterinwert, und der HDL-Wert ist der gute. Und da kann ein Arzt ganz viel drüber erklären, ja, wie ist der HDL-Wert und wie ist der LDL-Wert und wie ist das Cholesterin und sowas. Und ich habe ja hier auch Leute in der Familie, denen wir da helfen können, dass ich sage, ja, aber wenn deine Adern und Venen jetzt quasi schon wie so ein Rohr verstopft sind und der Durchgang fürs Blut mit der das Wichtigste im Körper ist halt sehr klein.
Ja.
Also das Blut hat eine gewisse Gerinnung, also auch eine gewisse Dicke, ja, die wichtig ist. Die ist ja nicht grundlos so. Und jetzt sage ich, ja, jetzt mache ich das Blut einfach dünner, dann fließt das ja da durch. Ja, aber dann kann das Blut gewisse Funktionen nicht mehr so gut nachgehen. Und das nächste Problem ist, das Rohr verstopft ja weiter. Den Mist hat ja keiner rausgeholt. Deswegen ist ja mein Ansatz immer, wenn ich so eine Sachen in Anführungsstrichen behandeln darf hier, dass ich sage, ich muss doch erstmal diese Schmutzdinger rauskriegen. Ja?
Ja. Ja. Ja, ich gucke dich ja so an, weil... Ja, insofern ist das ja eine gute Kombination, wenn du jetzt von der Körperlichkeit sprichst, was
braucht der Körper eigentlich?
Was der Körper braucht und wie gehen wir mit unserem Körper um?
Ja.
Und ich eben dazu beitrage, gesundes Gemüse zu ziehen, gesund zu leben, über diese Gesundheit nachzudenken. Und deswegen sage ich immer, denkt, die Nahrung formt auch den Menschen. Also nicht nur das Umfeld oder so, sondern... sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist.
Oh, ja, so einfach geht es leider nicht.
Nein, aber vielfach ist es so, dass Menschen, die eben mittlerweile schon eine Umstellung hingekriegt haben zu gesünderem Essen und es eher wahrzunehmen, die Gemüse wieder zu schmecken, das kommt ja hoffentlich alles wieder und ich will ja meinen Beitrag dazu beitragen, da müssen wir hinkommen, jetzt wieder Step by Step, wieder, wie schmeckt eine Karotte, wie schmeckt ein Brot, brauchen wir, wie viele Sorten Brot haben wir im Regal beim Bäcker, 40 Sorten Brot. Ich glaube, es gibt in Europa nirgendwo etwas, wo einer so viel Brot präsentiert. Müssen wir nun jeden Tag Brot essen? Ich zum Beispiel esse nur am Wochenende Brot, vorher, also in der Woche esse ich kein Brot. So, und zu den Dingen müssen wir kommen, wieder wahrzunehmen, wieder zu fühlen, wieder zu wagen, auf den Markt zu gehen, wieder zu fühlen, wie schmeckt dieses und jenes Gemüse. Wir müssen dazu kommen, auch mal auszuprobieren, wie unsere Ida, deine beiden Söhne, die machen das ja nicht, aber...
Ja, ab und zu machen sie auch mal
was. Unsere kleine Maus, die probiert war, zumindest dann sagt sie, nein, Opa schmeckt mir nicht, aber die probiert alles. zu diesen Dingen müssen wir eigentlich auffordern und alle aktivieren, dass sie da, dann kommt noch Bewegung dazu, wäre ja auch nicht schlecht, ne?
Ja.
So,
ne?
Na, Gesundheit, Bewegung.
Ich bin ja immer so ein Freund, dass man einfach Angebote macht. Das ist ja auch bei unseren Kindern so, dass wir sagen, ja klar, können die ihren Döner essen. Aber trotzdem gibt es immer mal Momente, wo wir darüber reden, ja, was da eigentlich so drin ist.
Obwohl du diesen alle 14 Tage diesen Freitag, wenn Paul kommt und wir unseren Döner zelebrieren. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mit meinem Enkel so, beide freuen sich über Paul, lachen, glimmen die Augen, ne? Wenn wir so den Döner zelebrieren. Inge sagt dann immer so, ja nee, und ihr mit eurem Döner und das ist doch nicht gesund und so weiter. Und wir, und das schmeckt richtig, die Soße läuft einmal wunderbar. Also das ist, deswegen sage ich auch, die kleine Sünde muss erlaubt sein. Und ab und an darf man für auch mich, mal...
Ja, für mich ist nur das Gewahrwerden richtig. Ich sage ja den Jungs dann auch immer, wenn ihr wisst, was da drin ist und unter welchen bestialischen Bedingungen dieses Fleisch produziert wird und ihr entscheidet euch dafür, bin ich da völlig okay mit. Weil dann triffst du eine Entscheidung und sagst, mir ist jetzt der Genuss wichtiger, als quasi, was da verarbeitet wird.
Aber dann, dazu muss man doch aufklären.
Und ich aber sanft. Ich mag ja dieses Missionieren nicht. So dieses, das muss man machen oder sowas. Und ich bin ja auch kein Freund von diesen Worten wie Gesundheit. Ich versuche das immer zu vermeiden. Ja, das ist ein gesundes Lebensmittel. Weil das ist für mich immer auch schon dieses Missionierende. Das ist gesund, das ist nicht gesund. Und für mich ist einfach wichtig, dass man guckt, was sind die Nährstoffe da drin? Also was braucht der Körper? Das ist für mich ganz einfach. Und dann spricht man einfach nur, was ist der Körperbedarf? So, und wie decke ich meinen Körperbedarf? So, und jetzt kann man sagen, okay, du hast, habe ich auch zu Paul denn zum Beispiel gesagt, ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel mehr auf deine Muskelmasse gehen willst, also du möchtest mehr Muskeln aufbauen, würde ich dir dann eher empfehlen, dass du nicht die Salami isst, sondern dann isst du lieber die Pute. Da ist mehr Eiweiß drin, ja, das ist ein anderes Zeug als das. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber du kannst ihm doch jetzt nicht sagen, dann isst doch lieber dieses arme, gemästete Puten, also das ist ja wirklich auch ganz schlimm. Aber es geht darum, finde ich, Angebote zu machen und die Leute auch mal ja, anders zu bewegen, ohne sie bewegen zu wollen. Dass man eben sagt, denn, ne, es sind ja Alternativen. Aber diese Alternativen müssten auch, finde ich, im Rahmen sein, dass man nicht sagt, es gibt ja auch so sehr aggressive, so militante Veganer, die denn da unterwegs sind, die einfach sagen, ja, ihr seid alles Mörder und was ihr da alles macht. Ja, aber was bewegt man dadurch? Man hat ja ganz viel Konfrontation. Und diese kleinen Räume öffnen, zu sagen, ja, dann guck mal, dann kannst du doch eher die Pute nehmen. So, erstmal als Anfang, dass man überhaupt ein gewisses Bewusstsein hat für Ernährung. Ja?
Und ich finde, es muss auch mal die Pizza, jetzt kommen wir ja zum nächsten,
ja.
zum nächsten Akt. Ich habe ja schon mit Döner angefangen, jetzt fange ich auch noch mal mit Pizza an.
Ja.
Es gibt ja Pizzen, das ist auch irgendwie, ich will nicht sagen nachgewiesen oder so. Es kommt ja immer darauf an, das ist ja eins, ist ja nur Teig. Ne? Nun hat man hier den Hartweizen, also wenn es eine gute Pizza ist, also in einer vernünftigen Pizzeria, die dann auch noch Hartweizengrieß verarbeiten. Mhm. Im Gegensatz zu dem Weichweizen, das ist ja dieser Back- und Kochweizen, ist der Hartweizen, hat eine andere Beschaffenheit, ist aber mit Gluten ist da genauso viel drin.
Ist auch nicht viel besser.
Ist auch nicht viel besser.
Ja.
So, das ist ja sowas Ähnliches wie Döner. Es kommt immer darauf an, was machst du drauf? Ne? Eine Tomatensoße oder machst du da Gemüse drauf oder so. Es gibt auch leckere Pizzen, wo man auch, ich sag mal, da hinkommen kann. Jetzt sage ich schon wieder Gesundheit, weil du gesagt hast, ich mag diesen Begriff Gesundheit nicht. Ne?
Aber ja, weil es ist so eine Einordnung, weißt du, so nach dem Motto, ja, mein Sohn, das ist nicht gesund, was du da isst. Weil der Paul sagt ja zum Beispiel auch, ja, aber wieso, mein Döner ist da auch gesund.
Ja.
Und dann kann er ja sagen, ja, aber da ist ja auch Kraut drin und da ist Zwiebeln drin. Und ja, kann man jetzt ja auch so, kann man nicht sagen, das ist jetzt ganz falsch, jetzt kann der Türken ja sagen, was für ein Kraut ist da drin und was für Tomaten, aber ja, also aus seiner Position kann man so auch argumentieren. Ne? Ist ja besser, als wenn ich jetzt nur ein Stück Fleisch esse. Ja, kann man so auch argumentieren.
Klar. Das ist schon richtig, dass man, also ich sag mal, im Winter essen wir zu Hause gar keine Tomaten. Also wenn wir mal irgendwas mit Tomate machen, einen Auflauf oder Soßen machen, dann nehmen wir immer, und das kann man guten Gewissens machen, dann sollte man die Dosen Tomate wählen mit ganzen Stücken drin, weil die Tomaten werden in diesen Dosen erntereif verarbeitet. Mhm. Also es gibt, die haben die ganzen Aromen, die wir heute jetzt, ich sag mal, in den Wassertomaten aus Holland oder wo auch immer oder Ägypten oder wo die überall herkommen, die wir darin vermuten, die gibt es ja gar nicht mehr. Und diese Geschmacksstoffe gibt es schon erst recht nicht mehr. Also sollte man lieber zur Konserve greifen, das machen wir zu Hause, und sollte dann eine geschälte Tomate oder Tomaten da verwenden. Mhm. Was man bei einer Pizza ja auch machen kann. Erinnere dich nochmal, als du bei uns gewohnt hast, da warst du der, da hatten wir doch so eine Brotbackmaschine. Und, und diese Brotbackmaschine, das war ein ganz tolles Gerät. Da haben wir mit Brot gebacken mit dem André, und das Problem, da ist innen drin so ein Rührwerk, und das war dann in dem Brot, das man rausnahm, waren unten immer irgendwie so Löcher drin.
Ja.
Aber diese Brotbackmaschine hat einen ganz tollen Pizzateig gemacht.
Mm.
Und ich erinnere mich noch, als du immer Pizza gemacht hast. Also ich habe den Teig gemacht und dann hast du diese alles Mögliche raufgelegt an Gemüsen und Brokkoli. Und
ja, hauptsächlich, glaube ich, Fleisch habe ich da damals draufgelegt. Salami und Röstzwiebeln und all
ja,
so Scheiß.
Ja, das, ne? war die sogenannte Salami-Zeit. Ne?
Ja. Ja.
Oder Kochschinken hast du darauf gemacht.
Ja, all möglichen Kram, ja.
Da haben wir auch diese Dosentomaten gekocht und püriert und haben die darauf gemacht. Also da kann durchaus auch eine Pizza, kann auch was Gesundes, schon wieder gesund, also was Gesundes
enthalten. Ja, und das ist eben wieder die Frage, was ist wieder gesund? Da müsste man ja immer gucken, was sind wirklich für Nährstoffe drin? Und das ist ja schnell gemacht, finde ich.
Da sind wir wieder bei dem, André, was du gesagt hast.
Ja.
3 Pizzen für 1,89.
Liebe ja, die Leute. Kosten mehr, also... Für 1,89 habe ich die auch noch nirgendwo gesehen. Vielleicht bei ganz günstigen.
Ja, ich übertreibe immer so, weil ich die Dinger nicht esse.
Ich glaube, die kosten auch schon so 3 Euro.
Ja.
Ist das wahrscheinlich auch schon.
Ja, aber wenn die dann im Angebot sind.
Ja, gut.
Was soll da? Da sind wir wieder bei den Dingen. Alle die Sachen, die billig sind. Liebe Leute, alles, was billig ist, was ist da drin? Was kann da drin sein?
Aber jeder hat ein Recht auf Erfahrung und Gewahrwerdung. Und bei unseren Kids ist das ja auch so. Die haben dann ihre Freunde denn hier. Unser Haus ist ja meistens relativ voll. Mit vielen anderen Kindern noch, weil die halt alle immer gerne herkommen. So, dann haben wir halt auch viele Fertigpizzen, ja, weil die essen gern die Fertigpizzen, ja. So, und dann ist das für mich auch in Ordnung, sag ich, oh, wenn ihr darauf Bock habt, habe ich doch auch früher gemacht.
Ja.
Also soll man jetzt quasi immer wie so ein Missionar rumrennen? Nö. Aber halt dann auch zu sagen, Mensch, hast du mal Lust, soll ich mal ein bisschen Gemüse machen oder willst du davon mal was abhaben oder wollen wir mal so?
Wie ist das denn bei den Leuten, die jetzt zu Matti und zu Paul kommen, die Freunde, die bei euch ja ständig am Tisch sitzen, essen die auch mal Gemüse?
Richtige Sachen? Ja, essen die auch.
Ich versuche jetzt das Wort Gesundheit zu unterschlagen.
Ja, essen die auch.
Essen die auch.
Ja, aber die lieben natürlich auch einfach dieses Convenience-Zeug. Ne?
Ja, ja. Und auch Nudeln.
Ja, Nudeln auch.
Ja.
Wollen wir Nudeln nochmal abschließend machen? Weil das ist für mich, also ganz ehrlich, Nudeln und Reis sind für mich ja eigentlich auch keine eigene Podcast-Folge wert. Also es tut mir leid, aber ich meine, ich hab ja früher, was habe ich geliebt? Pizza und Nudeln.
Ja, also.
Hätte ich den ganzen Tag essen können. Oh, ja. Pasta, geil. Pasta, ja. Pasta. Und es gibt so geile Pasten. Also Pasten. Pasta.
Ja, aber auch bei Pasta kann man ja nur nochmal 2-3 Sätze verschwenden.
Ja, komm, zum Abschluss.
Nein, zum Abschluss kommt Hot Reis.
Ja, krass.
Nein, es kommt ja immer darauf an, was für eine Nudel verarbeiten wir. Wir essen zu Hause auch gerne, bevor ich zum Sport gehe, essen wir auch Nudeln, und zwar die Vollkornspaghetti. Da braucht man auch lange, bis man von einer normalen Spaghetti oder von einer normalen Nudel auf Vollkornprodukte umschwenkt.
Ja.
Weil das schmeckt nochmal wieder anders. Weil ich finde, mittlerweile normale Nudeln schmecken mir zu fade. Und ich finde, dass die anderen mehr Nussigkeit, mehr Aromen haben. Aber letztlich kommt es auch darauf an, was ist in der Nudel drin und was kostet sie. Es gibt ja preiswerte Nudeln, es gibt Nudeln, die macht man mit Ei. Da frage ich mich immer, wozu muss im Nudelteig Ei drin sein?
Ja.
Weiß ich nicht. Es geht auch so mit Wasser, Salz und diesem, Hartweizen geht das auch. Und ab und zu mal Nudeln finde ich auch in Ordnung.
Ja, kommt ja auf die Nudeln an. Manche machen die ja auch quasi nur mit dem Mehl. Dann machst du quasi ein bisschen Salz. Dann machst du Wasser. Und manche machen auch mit Olivenöl noch. Ne?
Ja.
Ja, aber ich würde halt gar keine Nudeln essen. Also das ist für mich halt...
Ich weiß, aber ihr habt früher mit den Kindern
viel.
Ganz viel Nudeln gegessen mit dem Pesto, ne?
Ich habe auch mal Nudeln selbst gemacht, aber das ist ja wirklich ein Wahnsinnsaufwand.
Ja.
Und so viel besser fand ich, schmecken die auch nicht dann. Also zumindest meine das, ne?
Ja.
Wenn du die dann da so lang drehst noch oder so ausrollst und abschneidest und dann noch lufttrocknest teilweise und ja, was weiß ich nicht alles, ne?
Ganz schöner Aufwand. Also die kann man auch, wenn man da eine vernünftige Qualität will, die kann man auch gut kaufen.
Ja, und das Problem wieder bei Nudeln ist für mich, das ist ja das Hauptgericht. Das heißt, du machst Nudeln und dann machst du vielleicht, wenn du Glück hast, machst du noch irgendwie eine Soße mit. So, Champignons, auch nicht wirklich viel drin. Ja, vielleicht Fleisch, eine Bolognese oder?
Also wir machen eine Bolognese ohne Fleisch.
Ja.
Also mit kleingehackten Mohrrüben, mit Porree, was kommt da noch rein? Knoblauch, Zwiebeln, geschälten Tomaten, Basilikum. So, und das kann auch eine Bolognese sein. So essen wir es immer über unsere Nudeln. Die lecker schmeckt, also wo man unbedingt diesen Fleischgeschmack nicht braucht und auch nicht vermisst. Also es kommt ja immer darauf an. Wir waren ja mit meinem Schwager und Schwägerin mal in Portugal und da habe ich dann auch mal ein bisschen gekocht. Und da soll es eine Nudel-Bolognese geben. Und da hat er gesagt, oh nee, du Bolognese und so, wir müssen noch mal Hackfleisch kaufen. Nein, wir kaufen diesmal kein Hackfleisch, ich mache mal eine so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, nee, einen Unterschied hat man da eigentlich nicht gemerkt. Mhm. Also weil gerade in Portugal, die Aromen, die da sind, also alles mit schönem Olivenöl, dann mit den Tomaten und Zwiebeln, die da aus der Region kommen, ne, auf dem Markt gekauft. Also erstmal schon der Einkauf auf so einem historischen alten portugiesischen Markt, das war schon ein Erlebnis für alle. Und dann daraus eben diese Soße machen mit den Nudeln, also war eine tolle Angelegenheit.
Ja, aber sonst bin ich auch überhaupt kein Nudelfan. Und auch weil du sagst, ich habe Nudeln vom Sport gegessen, finde ich auch totalen Quatsch. Ja, also das haben wir ja früher auch gemacht, als wir dann da zum Halbmarathon sind, ne? Und dann gibt's ja immer diese Pasta-Party vorher, ja, einen
natürlich.
Abend, dass man dann schön die ganzen Glukosespeicher füllt und dieser Schwachsinn. Also das ist wirklich totaler Bullshit heute, was da häufig noch erzählt wird.
Das war früher aber immer so.
Ja.
Vor unseren ganzen langen Läufen in unserer Trainingsgruppe, dann gab es immer diesen Pasta-Abend, ne? Und dann wurde sich das reingehauen. Ne?
Ja, also für mich gibt es auch an Nudeln nicht viel Schönes zu erzählen. Man kann sagen, schmecken toll.
Ja, wir haben es mal erwähnt, so kommen wir nochmal zum Reis.
Ja, aber was willst du wirklich, also was willst du noch zu Nudeln so sagen? Da ist halt kaum was drin, du hast halt einen ganz schnellen Blutzuckerspiegelanstieg, du hast halt eben keine richtige Sättigung, es sei denn, du haust wirklich viel rein, ne? Oder du kaust nicht, das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Also es gibt
ja
auch Sachen, wenn du jetzt gar nicht kaust, also du schluckst das eigentlich nur, gibt es ja auch Leute, wenn man die essen sieht, wo du sagst, oh, interessant, kann man auch so essen, dann sind die vielleicht schneller satt. Ja, weil die dann natürlich das Volumen im Magen haben. Aber ansonsten ist Pasta, das tut ja allen Italienern wahrscheinlich weh, weil die sagen, ja, das ist nationale Gerichte, wir lieben das so. Und klar, aber ich sag mal, aus Körpersicht, was der Körper braucht, das ist nicht wirklich doll, ne?
Ich sag mal, kann man wie ab und zu mal Brot essen, wie ab und zu mal Döner essen, kann man ab und zu mal essen, aber...
Wenn man mal Bock hat. Und dann würde ich es aber richtig machen. Dann würde ich sagen, dann mache ich mir wirklich ein geiles Nudelgericht und dann mache ich wirklich nur vielleicht ein bisschen Basilikum, meinetwegen noch ein bisschen Öl. Vielleicht machst du ein bisschen, wer Feta-Käse mag oder sowas, macht sich ein bisschen kleinen Feta-Käse da rein. Oder gibt es ja auch vegan, wir haben ja auch vegane Alternativen, die wir da reinmachen, wo du ja heute gar keinen Unterschied schmeckst. Also wir haben ja hier jetzt auch so einen veganen Feta-Käse, wo du sagst, das ist eins zu eins. Ja, aber wer sowas mag, so nochmal rein. Aber dann hast du halt auch die Nudel sozusagen als Hauptprodukt, ne?
Ja.
Die du da schmeckst.
Ja, ähnlich muss man das ja mit dem Reis sehen.
Noch schlimmer.
Ist ja auch für viele, denn sagen die, oh nee, Reis, Basmati-Reis. Und wenn man über Reis nachdenkt und denkt an die Asiaten, die sich, ich sag mal, teilweise sogar vergiften, weil in den
Arsen.
Weil da sehr viel Arsen drin ist, weil da, den muss man sich mal vorstellen, China, Indien, was in den Flüssen schwimmt. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, was in den Bewässerungsanlagen für diese ganzen Reisfelder schwimmt.
Ja.
Und dann weiß man ja auch, was im Reis dann ist. Also insofern kann man ja nur anraten, bei dem Reis zu sagen, also wenn ihr dann schon den Reis beim Chinesen oder irgendwo anders, dann esst den, wie nennt man den, nackten Reis, also wo diese ganzen Ballaststoffe, die man eigentlich braucht bei diesem Naturreis, dass die alle abgespült sind. Die werden ja entfernt Und dann ist nur noch das Korn, weil diese ganzen Gifte und was da so reinkommt, sitzen ja in der äußeren Schale des Reises.
Ja.
Also da würde ich nicht unbedingt auch eine Reismilch oder Reispuffer essen in den Regionen. Also wenn wir mal Reis essen oder so, nehmen wir Reis aus Italien und aus Frankreich und Portugal.
Aber also auch da ist ja so gut wie wieder nichts drin. Ne? Und jetzt ja. Kann man natürlich sagen, es kommt vielleicht einer sagen, ja, ich glaube Magnesium oder so Anteile, irgend so ein Kletterradatsch ist da auch drin.
Kein Gluten. Für viele,
ja,
viele sagen immer, nee, wir essen Reis, also weil wir haben da mit dem Gluten so ein großes Problem und das ist ja im Reis nicht enthalten. Und, aber es gibt ja einige Gerichte, wenn du jetzt zum Chinamann irgendwo gehst, da kriegst du nur Reis.
Ja, klar, aber gehe ich ja nicht hin.
Ja,
gut. Aus vielen Gründen.
Ja, aber ich sag mal, wir sprechen, glaube ich, ja hier im Podcast auch Leute an, die gerne mal zum Chinamann gehen.
Und haben wir auch früher. Und
gerne mal Reis essen.
Wie häufig waren wir beim Chinamann?
Ja.
So, aber das ist, die Gründe, warum man da hingeht, ist ja nicht, weil du jetzt ein schönes Gemüsewokgericht essen willst, bei den meisten zumindest, sage ich mal. Aber dann hast du auch die Bratnudeln, ist es ja auch alles Dünnpfiff, ist ja auch alles Weizen. Oder ich esse ja auch trotzdem mal gern Udon-Nudeln. Wir machen uns ja auch mal eine Rahmsuppe dann gerne mal, ne? So, das ist ja nicht so, dass wir es nicht machen. Wir machen ja auch mal Sushi selber. So, wohl wissend, dass das nicht wirklich doll ist. Aber wenn man mal sagt, komm, ich habe mal Bock, Sushi zu machen und Ida hat mal Bock, damit zu helfen und was zu drehen. Und so lerne die Kinder auch, machst mal was selbst, obwohl es jetzt nicht das beste Lebensmittel ist. Aber es geht ja um diesen Überkonsum. Es gibt ja Leute, die dann ganz viel Reis essen oder auch zum Abnehmen. Ja, dann esse ich jetzt nur Reis, ja. Dann würde ich immer gucken, guck doch, dass dein Körper erstmal die Nährstoffe kriegt. Dann nimm doch lieber mal ab, nur mit Gemüse. So.
Wem sagst du das? Aber zu Reis,
ja.
Ich hatte ja beim letzten Mal schon versprochen, dass ich nochmal eine Anekdote erzähle.
Oh, jetzt kommt sie nochmal, die Anekdote.
Zum Reis, wir mussten ja den riesigen Bogen mussten wir ja spannen bis zum Reis.
Da fällt mir noch Helge Schneider ein, ne?
Warum?
Kennst du es nicht?
Nee.
Es gibt Reis, Baby, es gibt Reis. Kennst du dich?
Nee. Ja, das war in einem
ganz anderen, berühmter Hit.
Das war in einem anderen Zeitalter.
Neben Katzenklo. Oder Katzeklo hieß es ja.
Katzeklo, nein.
Baby, es gibt Reis.
Also ich interessiere mich ja für Altertum und für Untersuchungen in Ägypten und woanders, wo man vieles ausgraben kann. Und so habe ich mich mal auch interessiert für die chinesische Mauer. Ja, die chinesische Mauer, weiß man ja, es ist eines der modernen Weltwunder, wie man immer sagt, ne? Weiß ich jetzt nicht, 20.000 Kilometer lang, die ja in verschiedenen Etappen und Abschnitten gebaut haben. So, und nun haben sie Untersuchungen gestartet und haben sich gewundert, dass, ich sag mal jetzt so ein Teil der Mauer, wie kann es angehen, dass der 2.000 oder 3.000 Jahre hält? Also wenn wir unsere Häuser mal sehen, also Baujahr 50 oder so, da sagt man, nee, das hat keinen Zweck, komm, schieb zusammen, reiß ab und bau neu. So.
Ach, deswegen reiß ab. Wegen Reis?
Nein!
Ah!
Oh, der war zu flach. Nein.
Das war hochintellektuell.
Nein. Ja. So, und da haben die sich immer gewundert, warum hält diese Mauer zu? Da haben sie haben die Ziegel gemacht, also riesige Formate und immer an der Mauer haben sie dann so Lehm- und Tonquellen ausfindig gemacht und haben da vor Ort dann die Ziegel gebrannt.
Und da ist Reis drin.
Ja, da ist Reisstroh drin.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, das hat was mit Reis zu tun.
Reisstroh und Reissplinte drin, weil die in diesem Ton oder so irgendwie eine physikalische Ausgleichswirkung haben, dass der Stein nicht so porös ist oder so, dass er nachgeben kann. So, nun haben sie aber diese Steine haben sie ja vermauert. Also, ne? So, und dann haben sie jetzt irgendwann festgestellt, da ist irgendwas drin, was dieser Zement oder dass diese Steine miteinander verbindet, das eine gewisse Dynamik hat. Also das ist so nicht starr wie Gips oder Zement, reiner Zement oder Mörtel, sondern das ist eine Verbindung, die geschaffen haben, die auch nachgibt, also bei Witterungsbedingungen und die nicht zerbröselt. Und was ist, wenn vorne in den Ritzen von den Mauern durch Wind und Wetter so Dinge rausgespült werden, dann hat man festgestellt, dass gleich danach sich wieder die Schicht aufbaut und wieder stabil und fest wird. So, und dann haben die festgestellt, dass da Reismehl, die haben mit Reismehl, haben die chinesische Mauer gebaut. Das ist.
Ja, aber woran liegt das? Ne? Also es gibt natürlich eine richtig gute Verwendung noch für Reis. Das kennen ja einige, die in Restaurants schon mal waren. Da gibt es ja, oder die Oma hat das früher auch gemacht, dass man in den Salzstreuer Reiskörner reingemacht hat, weil die nehmen die Feuchtigkeit raus.
Genau.
Ja. Also hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass da irgendwie...
Nee, die Stärke, also in Reismehl ist wohl scheinbar viel Stärke drin, ne, die wir ja auch zum Soßen anbinden, nehmen ja viele Stärke, Kartoffelstärke, Reisstärke, damit also ein Pudding stabiler wird und wie auch immer. Und die haben da eine Mischung gefunden, die alten Chinesen. Und Reis hatten die ja überall an der chinesischen Mauer, also wurde Reismehl in den Zement oder in den Beton reingemischt und damit haben die chinesische Mauer gebaut.
Tja, hätte das mal quasi die DDR gewusst, dann hätten die einfach Kartoffeln mit in die Mauer gemacht, die würde heute noch stehen.
Ja, liebe
Freunde. Ja, also wir könnten unsere Häuser heute mit Kartoffelstärke bauen. Das ist doch mal eine schöne Information.
So, ich hoffe, das war heute interessant und nährhaft.
Ja. Achso, du machst schon die Abmoderation. Ja, dann sage ich mal Tschüss und du machst das schon.
Ja. Ich sag mal, wir wollten ja immer mal eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob das eine Anekdote ist, aber ich finde das schon mal interessant, was man so feststellt, was funktioniert und wozu Lebensmittel eigentlich auch gut sein können. Also ihr Lieben da draußen, ich hoffe beim nächsten Mal, es geht ja jetzt mit der Natur aufwärts, gibt es nochmal irgendwas Blühendes oder was neu sich Entwickelndes oder was grünt und blüht. Bis dann.